bald ist es soweit. Am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Italien. Für ein solches Großereignis bedarf es eine Menge an Vorbereitung, nicht nur seitens der Sportlerinnen und Sportler, sondern auch seitens der Verbände. Und deshalb haben wir uns in die heutige Folge des News Aktuell Podcasts den Deutschen Olympischen Sportbund eingeladen. Genauer gesagt Felix Wolf. Felix ist als Referent für die Verbandskommunikation des DOSB zuständig. Von ihm möchten wir wissen, wie sich der Verband auf Olympia vorbereitet, welche kommunikativen Fallstricke es bei sportlichen Großereignissen gibt, aber natürlich auch, wie sich der DOSB jenseits vom Spitzensport engagiert. Ich bin Beatrix Thaar und freue mich, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Felix.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und wie immer hosten wir diesen Podcast zu zweit. Und heute an meiner Seite möchte ich meine liebe Kollegin Nicola Wullert begrüßen. Hallo, liebe Nico.
Hallo, ihr zwei. Ich freue mich, dass wir das Jahr 2026 ausgesprochen sportlich in diesem Podcast beginnen dürfen.
Ja, lieber Felix, wir haben ja heute mit dir zur Abwechslung mal einen etwas jungen Gast, wenn wir auf die anderen Podcasts zurückschauen, eingeladen, was ich persönlich sehr schön finde, denn du bist, wir verraten es mal, 30 Jahre jung und seit 5 Jahren als Referent für die Verbandskommunikation beim DOSB zuständig. Wir doch jetzt mal so ein kleines Warm-up vielleicht und deswegen meine Frage erstmal als Einstieg, was ist denn deine Lieblingssportart oder ja, welchen Sport betreibst du denn selbst am liebsten?
Fußball, schon immer Fußball gewesen. Das ist total langweilig jetzt und fast muss man sich als im DOSB zuständiger Mitarbeiter ein bisschen dafür schämen, weil wir natürlich für alle Sportarten zuständig sind. Und wenn man ehrlich ist, der Fußball hat die Werbung auch gar nicht nötig. Der versorgt sich schon selbst. Es gibt viele andere Sportarten, die es ein bisschen nötiger haben. Aber wenn man mich persönlich fragt, dann ist für mich meine Sportart Fußball.
Spielst du auch selber Fußball? Oder hast mal Fußball gespielt?
Spiele auch selber immer noch, kann ich stolz verkünden. Und also auch wirklich schon immer. Also seit ich 5, 6 Jahre alt bin bis heute, trotz diverser Umzüge, ich habe mir immer wieder neue Vereine gesucht, weil das auch schön ist, einfach um wieder Anschluss zu finden an neuen Wohnorten und bin auch immer noch aktiv. Nicht mehr ganz so ambitioniert wie früher mal, aber das ist mir auch wichtig, regelmäßig zum Training zu gehen und die Spiele am Wochenende zu haben. Das macht auch einfach Spaß.
Ja, und dann hast du auch die Innenperspektive und ich glaube, das gibt auch nochmal ein bisschen anderes Verständnis auf grundsätzlich das, was du beruflich jetzt ja auch viel machst. Und da gucken wir jetzt auch gleich weiter mal auf deinen beruflichen Werdegang nämlich. Du hast ursprünglich Sportmanagement und Sportkommunikation an der Sporthochschule Köln, eine renommierte Sporthochschule, studiert. Und dann hast du auch noch einen Master in internationaler Sportpolitik gemacht. Ist eigentlich ganz konsequent, dass du dann beim DOSB gelandet bist. Oder hättest du dir jetzt auch, weil wir ja wissen, dass du immer noch auch sehr gern Fußball spielst und das schon lange tust, hättest du dir eigentlich auch eine andere Karriere, nämlich im Spitzensport, als Spitzensportler selbst vorstellen können?
nee, also konnte ich mir ehrlicherweise nie so richtig vorstellen und wäre auch total vermessen und unrealistisch gewesen, muss ich zugeben. So gut war ich dann doch nie und hatte ehrlicherweise, um dann im Spitzensport wirklich irgendwie erfolgreich zu sein, hatte ich auch nicht den Kopf dafür. Also da muss man ja mit mehr als 100% bei der Sache sein, um sich auf so eine Karriere auch einzulassen. Definitiv. Und da war ich einfach nie und das ist auch völlig okay. Ich habe einen anderen Weg für mich gewählt und habe aber riesen Respekt vor allen, die diesen Schritt wagen und sich da auch durchsetzen können. Und insofern tatsächlich, also mit eigentlich Beginn meines Masterstudiums in Sportpolitik war für mich immer so ein bisschen ein Ziel, auch in einem Sportverband zu arbeiten. Und da ist natürlich der DOSB, also der Dachverband schlechthin in Deutschland, quasi die Top-Adresse. Und insofern habe ich mich sehr gefreut vor 5 Jahren, als das geklappt hat und ich hier anfangen durfte zu arbeiten.
Und direkt in der Kommunikation?
Direkt in der Kommunikation über so einen Mini-Umweg, muss ich sagen. Denn das war nicht die erste Stelle, auf die ich mich beim DOSB beworben habe. Sondern ursprünglich wurde damals, war eine Stelle ausgeschrieben im Berliner Büro vom DOSB, also politische Arbeit, was natürlich mit meinem Masterstudium auch gut gepasst hätte. Ich bin da damals auch bis in die letzte quasi Interviewrunde gekommen und musste dann aber den kürzeren ziehen, rückblickend sagen, zu Recht gegen einen Kollegen, mit dem ich heute sehr gerne und eng zusammenarbeite, der die Stelle dann bekommen hat im Berliner Büro. Und kurz danach wurde aber eine Stelle in der Kommunikation frei. Und da man mich dann quasi schon kannte im DOSB durch diese andere Bewerbung, hat man mich dann quasi darauf angesprochen, ob ich mir das nicht auch vorstellen könnte. Und da habe ich quasi direkt gesagt, ja, finde ich auch super, kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich in der Kommunikation angefangen.
Ja, zack, bist du in der sogenannten Verbandskommunikation gelandet. Die hat ja für meine Ohren und meine Äuglein immer so ein bisschen ein staubiges, vielleicht sogar ein bisschen ein langweiliges Image. Ich vermute, du wirst jetzt widersprechen, sonst wärst du ja nicht auch schon 5 Jahre beim DOSB. Es geht bei euch ja immer um Sport, egal ob jetzt Spitzen- oder Breitensport. Was begeistert dich an deiner Arbeit beim DOSB? Gibt es, und das würde ich jetzt noch viel lieber von dir hören, eine Herzschmerzgeschichte, gibt es ein Ereignis oder ein Gänsehautmoment aus deinen letzten 5 Jahren beim DOSB, der in besonderer Erinnerung geblieben ist? Also beim Sport kennt man es ja, wenn man bei den Olympischen Spielen am Fernsehen hängt und dann ist da irgendwie ein Wettbewerb im Gange, wo man gar nicht so richtig weiß, soll ich jetzt noch atmen oder soll ich weinen, mitfiebern? Hast du uns so einen Moment für mich?
Also dieser Moment, das sind die Olympischen Spiele. Ja, also auch für uns als Team, auch hinter dem Team quasi, die wir nicht immer in der ersten Reihe stehen, dass dieses Event macht einfach was mit einem und dann bei den Olympischen Spielen in Paris vor Ort zu sein und dann zwar im Büro zu sitzen und da irgendwo seine Arbeit auch am Laptop zu machen und dann aber natürlich nebenbei den Sport anzuhaben und man sitzt da mit KollegInnen und ein deutscher Sportler gewinnt eine Medaille und alle fangen an zu jubeln und dann, na, das ist für uns, das gehört natürlich dazu zum Sport und dann finde ich, muss man sich in dem Moment aber schon auch nochmal ins Bewusstsein rufen, wie viele Menschen dürfen in einem Job arbeiten, wo man zusammen jubelt, im Beruf. Ja, das kommt, glaube ich, leider in vielen Berufen und Jobs nicht so oft vor und allein dafür bin ich dankbar und das macht einfach Spaß, im Sport arbeiten zu dürfen und solche Momente auch als Team erleben zu dürfen.
Wir sprechen gleich noch mal ein bisschen ausführlicher über die Olympischen Spiele, freue ich mich schon drauf. Aber ich glaube, wir machen noch mal so einen kurzen Rückschritt in Richtung allgemein noch mal ein bisschen genauer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den DOSB näher zu bringen. Also wir haben ja auch ein bisschen recherchiert dazu. Ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen, die ich mal mit reinwerfe. Also ihr seid die größte Dachorganisation des deutschen Sports, kann man mal schon mal vorwegnehmen, weil, und jetzt kommen die Zahlen, ihr habt insgesamt über 100 Mitgliedsorganisationen, fast 29 Millionen Mitgliedschaften in mehr
sogar
als 86.
Mehr mittlerweile. Darf oh glücklicherweise Gott. Korrigieren, wir haben den Rekord nochmal geknackt in diesem im vergangenen Jahr.
Und zwar?
29,3 Millionen Mitgliedschaften haben wir.
Okay, mehr als 29 Millionen Mitgliedschaften in mehr als, ich hoffe, jetzt musst du mich nicht auch wieder korrigieren, 86.000. Mehr als 86.000 Sportvereinen.
Die Zahl ist zum Glück relativ konstant geblieben, genau.
Ja, also ihr habt mehr Mitgliedschaften als der ADAC, das muss man erstmal schaffen. Gebt uns doch mal so einen kurzen Blick auf eure Haupttätigkeitsfelder bzw. eure Hauptaufgabenbereiche, wie ihr selber euch definiert, um so ein bisschen euch näher zu bringen nochmal.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und ich kann die zum Glück mittlerweile auch ein bisschen einfacher beantworten, weil wir gerade erst bei unserer vergangenen Mitgliederversammlung im Dezember letzten Jahres 6 neue Ziele bis 2035 für uns verabschiedet haben, um eben auch sagen zu können als DOSB, wenn wir gefragt werden, sowohl also in einem beruflichen Kontext, aber vielleicht auch mal privat, ja, von Freunden und Familie, was macht ihr denn eigentlich? Um diese Frage einfach auch ein bisschen besser beantworten zu können und zu sagen, das sind unsere Ziele und wir haben es tatsächlich geschafft, das runterzubrechen auf 6 Ziele. Also es sind nicht 3, das wäre ein bisschen zu ambitioniert gewesen, es sind aber auch nicht 10, 15 oder 20, also man kann es sich einigermaßen gut merken und um diese 6 Ziele einmal kurz nochmal grob zusammenzufassen, im Prinzip, wir wollen als DOSB und dafür stehen wir ein und dafür arbeiten wir auch jeden Tag, dass Menschen sich mehr bewegen, dass sie Sport treiben, dass sie das im besten Fall, dafür stehen wir, das in Sportvereinen tun. Ja, natürlich darf man sich auch im Fitnessstudio und auch privat im Park und so bewegen und Sport treiben. Aber das, wofür wir stehen, sind eben die Sportvereine, dass Menschen sich da treffen und Sport treiben. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere ist eben der Spitzensport, für den wir auch zuständig sind. Und wir wollen, und das haben wir jetzt auch nochmal klar gesagt, wir wollen zu den Top 5 der Sportnationen der Welt gehören in Deutschland und dazu eben auch als DOSB unseren Beitrag leisten, dass wir dieses Ziel erreichen. Das sind alles, die wir uns gesetzt haben, die Ziele, die sind alle sehr ambitioniert, aber die sind auch klar und das ist neu hinterlegt mit Kennzahlen. Das ist transparent, das ist messbar. Das heißt, auch 2035, wenn wir dieses Jahr irgendwann mal erreicht haben, können wir drauf gucken und sagen, haben wir es denn geschafft? Haben wir unsere Ziele erreicht? Haben wir irgendwas vielleicht nicht erreicht? Und wenn ja, warum nicht? Und im Prinzip ist das, diese 6 Ziele decken aber so ein bisschen diese ganze Palette ab von Breiten- und Vereinssport, mehr Leute in die Vereine bringen, mehr Leute in Bewegung bringen, mehr Leute für ein Ehrenamt auch begeistern, ja, also TrainerInnen und Leute in Vorständen, in Vereinen. Die Zahlen, die sinken leider. Also dem Trend entgegenzuwirken und gleichzeitig zu sagen, wir wollen auch, dass SpitzensportlerInnen, BundestrainerInnen gute Arbeit machen können in Deutschland.
Wie messt ihr das? Gerade das Letzte?
Zum Beispiel Medaillenspiegel, natürlich. Ne? Also ich glaube, wer sich ein bisschen mit Olympischen Spielen auseinandersetzt, der weiß, jetzt mit Blick auf die Winterspiele müssen wir uns da nicht so große Sorgen machen. Da sind wir meistens in den Top 3. Da sind wir ziemlich gut unterwegs. Insofern kann man auch sagen, Deutschland ist eine Wintersportnation. Bei Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 haben wir gerade so die Top 10 geschafft. Und das, der Trend geht eher abwärts. Also da müssen wir entgegenwirken. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Hebel. Und es geht aber, da gibt es, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt sogenannte Olympic Ranking Points, anhand derer man das messen kann, quasi wo man im Spitzensport steht. Also es ist nicht nur Olympische Spiele, ja, es gibt ja auch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Und es sind auch nicht nur die Medaillenspiegel, aber daran messen wir das.
Der DOSB ist ja keine klassische Sportmarke, sondern das ist eine Dachorganisation. Ich stelle mir das echt komplex vor, weil ihr habt ja nicht nur eine Sportart, 10 Sportarten, das sind ja hunderte sehr wahrscheinlich. Angefangen beim Fußball, mir ist nichts anderes eingefallen mit A. Ich habe eine Sportart mit A gesucht, damit wir von A bis Z machen können. Ging nicht, aber wir machen jetzt Fußball bis zum Schach, habt ihr ja alles da drin. Wie ist denn das bei euch aufgebaut beim DOSB mit der ganzen Kommunikations-, ich nenne es mal Architektur? Also schaut mal auf das, was ihr macht beim DOSB und ihr habt ja auch viele Vereine, die ja auch eine eigene Kommunikation machen. Was genau liegt bei denen?
Viel. Also der größte Teil, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir im DOSB allein, wir haben ein Kommunikationsteam, also nur bei uns sitzen ungefähr 10 Leute. Damit können wir nicht die ganze Kommunikation im gesamten Sport in Deutschland steuern. Das geht nicht, das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern jeder Verband, also jede Mitgliedsorganisation, von denen wir über 100 haben, ist auch für seine eigene Kommunikation irgendwo zuständig. Da ist es jetzt natürlich so, du hast große Verbände, die sind sehr gut aufgestellt und professionell, ja, also natürlich ein Fußballverband, die meisten Mannschaftssportarten, muss man sagen, also das kann auch Basketball und Handball und Eishockey sein, die da ganz gut aufgestellt sind und dann hast du aber auch kleinere Verbände, kleinere Sportarten, einen Tanzsportverband oder andere Verbände, die da eben sehr, sehr kleine Kommunikationsabteilungen haben, manchmal sogar nur ehrenamtlich. Ja? Also das ist total unterschiedlich, je nach Größe des Verbandes. Aber grundsätzlich sind alle Verbände und auch Vereine in Deutschland eigenständig. Das heißt, was wir als DOSB nur machen können, ist Unterstützung anbieten. Wenn wir zum Beispiel Kampagnen planen, ist, dass wir die Verbände natürlich vorab informieren und versuchen, da auch mitzunehmen und zu begeistern. Weil wenn wir alle gemeinsam was machen im Sport, dann haben wir eine riesige Durchschlagskraft, auch kommunikativ. Ja, wenn nur wir als DOSB da irgendwie vorpreschen und unser eigenes Ding machen, dann kann das zwar auch gut sein, aber hat nicht diese Kraft, wie wenn wir alle zusammen was machen. Und das, darauf sind wir angewiesen und versuchen das, weil wir können nicht auch rein formal nicht, also ich sag mal von der Satzung her, nicht einfach durchgreifen und einem Verband sagen, du hast das und das zu tun. Das geht nicht in Deutschland. Das hat auch seine guten und berechtigten Gründe, warum das nicht geht. Und insofern ist das ja eine sehr, irgendwo auch ein bisschen zersplitterte Sportlandschaft und zu manchen hat man mehr Kontakt zu manchen Verbänden, zu manchen weniger. Gerade natürlich, wenn es dann zum Beispiel auf Olympische Spiele zugeht, hat man natürlich viel, viel mehr Kontakt, genau.
Wollte ich jetzt gerade fragen, gibt es da dann, ich habe es vorhin Architektur genannt, gibt es da sozusagen, blöd klingt das immer, aber es geht ja letztlich dann von oben nach unten, ihr habt jetzt eine Kampagne meinetwegen, läuft das dann irgendwie auch nach unten zu den anderen Mitgliedschaften in den kleineren Verbänden nach unten einmal durch?
Ist das ja, durchlässig? Ja, ist es. Und gerade, also wenn wir jetzt von Olympischen Spielen sprechen, da ist es dann schon etwas strikter, sage ich mal, abgestimmter, genau. Da ist es dann schon so, dass wir als DOSB kommen und sagen, pass auf, das ist die Kampagne, die wir fahren, das sind die Botschaften und da sind wir schon auch als Kommunikationsteam so ein bisschen oben drauf gesetzt, aber auch da, ja, die Verbände, also einen Skiverband, einen Eishockeybund, einen Eiskunstlaufverband, die dann so bei Winterspielen vor Ort sind, die haben alle auch ihre eigenen Presseleute, also PressesprecherInnen, Social-Media-ManagerInnen vor Ort, mit denen wir uns dann abstimmen in allen möglichen Dingen. Ja, also wenn eine Presseanfrage reinkommt für einen Athleten oder eine Athletin, dann umgehen wir den Verband nicht und sagen, super, ich knüpfe mal diesen Athleten vor, sondern das stimmen wir dann schon auch mit dem Verband ab und sagen, hey, wann hat denn Athlet XY Zeit für ein Interview? Wir haben dann eine Anfrage. So. Also das läuft alles in sehr enger Abstimmung und Koordination. Wenn es hart auf hart kommt, warum auch immer, ja, dann ist es schon so, dass wir als DOSB bei Olympischen Spielen auch die Verantwortung tragen und da dann auch Entscheidungen, gewisse Entscheidungen treffen müssen und dürfen.
Jetzt steht vor der Tür die Olympischen Spiele in Italien und das ist ja, du hast es ja schon gesagt, das, wo dein größtes Gänsehautgefühl ist und wo auch einfach die intensiv, weil es auch einfach zu den intensivsten, denke ich, Bereichen deiner Arbeit gehört oder die intensivste, eine der intensivsten Phasen, was deine Arbeit betrifft, auch ist. Deswegen willst du uns mal noch mal ein bisschen konkreter hinter die Kulissen nehmen. Also ihr seid sicher schon in der Vorbereitung. Seit wann eigentlich? Und wie läuft es da so konkret? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt extern ist, wie da die Vorbereitungen bei euch im Kommunikationsteam ablaufen für die Spiele jetzt im Februar?
Um das mal so ein bisschen einzuordnen, wann das so anfängt, nenne ich mal so ein paar Daten. Mhm. Also wir haben zum Beispiel die Akkreditierung für JournalistInnen, für Presse, ist gestartet im Oktober 2024. Das heißt, fast anderthalb Jahre vor Start des Events müssen Medien uns schon sagen, ob sie Interesse an einer Akkreditierung für Olympische Winterspiele haben und wenn ja, mit wie vielen Leuten sie denn da kommen wollen. Das ist der Start. Ne? Das läuft dann eine Weile, bis das alles abgeschlossen ist, aber so in dem Zeitraum bewegen wir uns ungefähr. Ja, also das startet alles sehr, sehr frühzeitig. Wir hatten dann zum Beispiel im Mai 2025 ein erstes Präsenztreffen mit allen PressesprecherInnen der Wintersportverbände, die wir zu uns nach Frankfurt in die DOSB-Zentrale eingeladen haben, um uns auch mit denen eben einmal abzustimmen, um zu sagen, pass auf, so sieht es vor Ort aus, so sind die Gegebenheiten, das ist das, was wir alles jetzt schon wissen, so wird sich unser Team aufstellen und aufteilen, das ist die Kampagne, die wir dazu planen, die Kommunikationskampagne und das sind so ein paar Spielregeln vielleicht auch, ne? Auch für die vielleicht neu dabei sind, die vielleicht Winterspiele noch nie mitgemacht haben, dass wir da einfach Informationen mit denen teilen. Also das startet alles sehr, sehr früh, also nicht Wochen vorher, sondern eher Monate vor dem Start der Winterspiele, dass wir uns da eben entsprechend aufstellen. Genau. Und vor Ort selbst sind wir als, ich sag mal, Kernteam, das ist, erkläre ich nur ganz kurz, also wir sind als DOSB ergänzt durch KollegInnen von der Deutschen Sportmarketing. Das ist unsere Marketing-Tochterfirma, die quasi unsere Marken betreut. Und eine dieser Marken ist eben auch Team Deutschland, also das Team, das bei Olympischen Spielen auftritt. Und die haben auch eine Kommunikationsabteilung, die sitzen quasi bei uns im gleichen Haus. Also es ist nicht so, dass sie irgendwo ganz anders sind, sondern wir sehen die jeden Tag und stimmen uns eng ab mit denen. Und wenn man die bei uns mit reinzählt, dann sind wir kommunikationstechnisch DOSB und DSM-seitig knapp 20 Leute. Da ist dann alles mit drin. Also klassische Pressearbeit, Social Media, Fotografen und VJs, die vor Ort für uns tätig sind. Und dann kommen obendrauf eben nochmal die Leute aus den Verbänden, aus den Wintersportverbänden, die ihre eigenen Presseleute mitnehmen können, sodass wir am Ende, da müsste ich jetzt einmal kurz schätzen, aber so gut 30 werden wir schon sein, die sich dann nur um Kommunikation kümmern bei so einem Event.
Du hast uns ja aber auch im Vorgespräch erzählt, dass zum Beispiel so als Laie hat man ja das auch vor Augen, finde, also ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, dann eben Athlet X oder Athletin Y vor der Kamera, die selber spricht, ja, also die sich ja auch selber, die auch selber Kommunikation machen. Das heißt, das ist ja auch nochmal ein Playerfeld, sage ich mal, mehr dazu zu euch als professionelle Kommunikatoren. Gibt es da auch so Stolpersteine eventuell?
Mit Blick quasi darauf, dass die AthletInnen noch ihre eigenen Vorstellungen haben, sozusagen.
Ja, Denke ich schon.
Ja.
Die stimmen sich ja jetzt auch nicht jedes Mal ab mit den Verbänden, mit ihren eigenen Verbänden, oder schon?
Das muss man sagen, läuft glücklicherweise ziemlich gut, auch weil die, das ist ja alles auch sehr eng durchgetaktet und die werden im Prinzip an jedem Punkt der bei so Olympischen Spielen, die werden im Prinzip an jedem Punkt irgendwie begleitet und auch so ein bisschen an die Hand genommen. Natürlich haben die auch Freizeit und können auch mal machen, was sie wollen. Wenn sie irgendwie in Mailand sind und sie haben Zeit, können sie sich auch mal die Stadt angucken gehen. Die meisten werden wahrscheinlich, wenn sie freie Zeit haben, trainieren oder sich ausruhen. Aber natürlich, die machen auch ihre eigene Arbeit, Medienarbeit. Und gerade, das sehe ich jetzt nicht so sehr in der klassischen Arbeit, also dass da jemand unabgestimmt ein Interview ausmacht, das passiert quasi nicht. Also da, das ist schon alles sehr eng abgestimmt. Da wissen wir dann meistens schon auch Bescheid, weil auch die Medien ehrlicherweise meistens dann über uns gehen und nicht direkt an irgendwelche AthletInnen herantreten. Eher sehe ich das zum Beispiel für den Bereich Social Media, dass natürlich AthletInnen heutzutage ihre eigene Marke irgendwo auch aufbauen, was total legitim ist und was ja für viele SportlerInnen aus Randsportarten irgendwo auch ein Zuverdienst sein kann, wenn ich mir da eine gute Followeranzahl aufbaue und darüber Sponsoren gewinnen kann. Und da ist natürlich schon, dass AthletInnen das auch versuchen für sich zu nutzen, das sollten sie auch. Da gibt es, muss man ehrlicherweise sagen, bei Olympischen Spielen sehr klare Spielregeln, auch was sie dürfen und was nicht. Aber AthletInnen dürfen da sehr, sehr viel, also was Bildrechte angeht, Videos für die Social-Media-Nutzung ihrer Kanäle. Das sehe ich aber ehrlicherweise nicht problematisch, sondern das ist ja letztendlich, finden wir ja irgendwo auch gut, wenn AthletInnen Werbung für ihren eigenen Sport machen und für sich, weil das ja Menschen auch begeistert. Ja, im Zweifel.
Ja, und es zahlt ja auf eure Ziele genau. Ein. Ne? Je mehr als Vorbilder auch gesehen werden, auch für vielleicht den Breitensport dann auch.
Genau, ja. Und das eine ist natürlich, Team Deutschland kommuniziert. Wir haben natürlich auch eigene Kanäle auf Instagram, TikTok und Co. Aber das ist natürlich irgendwo das gesamte Team. Und es ist eben auch irgendwo eine Marke, mit der ich mich vielleicht nicht ganz so stark identifizieren kann. Und wenn einzelne SportlerInnen das über ihre Persönlichkeit machen und da kommunizieren, das ist natürlich was, wo Leute auch noch mehr drauf anspringen. Und insofern immer mehr, würde ich sagen. Ja, also es ist gut, wenn SportlerInnen diese Bühne auch für sich nutzen und die, das ist ja irgendwo auch unser Ziel in der Kommunikation, ihnen diese Bühne zu geben bei Olympischen Spielen. Die sind eben Sommer und Winter dann nur alle 4 Jahre. Ja, das ist nicht so furchtbar häufig und es gibt viele AthletInnen, die auch nur ein einziges Mal dabei sind. Ja, und diese Chance dann zu nutzen, natürlich sowohl sportlich, darum geht es zuerst mal, dass sie ihre bestmögliche sportliche Leistung zeigen können, aber auch das Ganze drumherum mitnehmen. Und da gehören eben Medien und mediale Aufmerksamkeit, die sie vielleicht sonst nicht haben, gehört natürlich auch mit dazu.
Da sind da jetzt auch eben aus aller Länder, ne, weltweit Sportverbände am Start. Wie muss man sich denn da die internationale Zusammenarbeit vorstellen? Gibt es eine? Und wenn ja, wie ist die denn, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist die?
Ehrlicherweise wenig bis gar nicht, weil, glaube ich, jeder so, selbst bei den Olympischen Spielen, so in seiner Bubble irgendwo drin steckt. Also ich kümmere mich zuerst mal um mein Team, um meine AthletInnen. Natürlich kriegt man irgendwie mit, wenn in einem anderen Team mal irgendwas Herausragendes passiert, irgendeine Besonderheit, irgendein Rekord gebrochen wird oder ne, irgendwie sowas. Und guckt da auch mal drauf und natürlich guckt man vielleicht auch mal auf die Kommunikation der anderen Länder, der anderen quasi nationalen olympischen Komitees, von denen es bei Olympischen Winterspielen 90 Stück gibt, also quasi 90 Länder, die da vor Ort sind. Bei den Sommerspielen sind es deutlich mehr noch. Aber der direkte Austausch ist eher so, wenn man sich zufällig mal trifft oder wenn man schon länger dabei ist und man kennt sich dann irgendwie doch mal. Aber da gibt es vielleicht leider eigentlich relativ wenig auch persönliche Berührungspunkte, weil es diese Treffen, diese internationalen Treffen der jetzt Kommunikationsverantwortlichen aus den nationalen Olympischen Komitees, die gibt es jetzt einfach nicht so oft oder so regelmäßig, weil da natürlich auch viele Leute aus vielen Ländern quasi irgendwo eingeflogen werden müssten, um sich mal zu treffen, für so einen persönlichen Austausch auch. Und insofern, man tauscht sich mal aus, aber das ist eher mit Einzelnen, die man irgendwie vielleicht schon mal kennt, schon mal gesehen hat bei anderen Olympischen Spielen. Also insofern, so der direkte Austausch tatsächlich international, muss ich sagen, jetzt rein in der Kommunikation unter AthletInnen ist das was anderes. Die wohnen alle im olympischen Dorf, laufen da rum, da trifft man sich, sieht sich in der Mensa beim Essen, da sitzen sie alle zusammen. Das ist ja auch irgendwo das Schöne. Ja, die tauschen sich aus und da trifft man seine Leute und eben auch mal Leute aus anderen Sportarten. Ja, die aus der eigenen Sportart, die kennt man ja im Zweifel von einer Europameisterschaft, einer Weltmeisterschaft, einem Weltcup. Aber die aus anderen Sportarten auch mal zu treffen und so diese Riesenstars auch mal zu sehen, das ist ja auch für AthletInnen was Besonderes. Aber rein auf die Kommunikation bezogen, muss ich sagen, es ist relativ wenig direkter Austausch.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es zeitlich ja auch ein ziemlich straffes Programm ist. Ihr kommt ja nicht 14 Tage vor Beginn dahin, da richtet euch gemütlich ein und man kommt dann ins Gespräch und dann hat die Veranstaltungen sind ja auch alle sehr dicht getaktet, finden in großen Teilen ja auch parallel statt, sonst würde man das ja gar nicht schaffen in einem Zeitfenster von, wie lange sind die 14 ja. Tage, 3 Wochen? Also das kann ich verstehen und man ist ja sehr fokussiert auf das, was seinen Beritt angeht, also die eigene Kommunikation des eigenen Verbandes. Ich will dich nicht wirklich einen alten Hasen nennen, dafür bist du mir noch ein bisschen zu jung. Aber dass die Winterspiele, die jetzt kommen, das sind ja auch nicht deine ersten. Du hast ja schon die Winterspiele in Peking 2022, die waren ja auch bemerkenswert. Also Stichwort Corona, die Bedingungen waren ja gänzlich andere. Und die Olympischen Spiele, die mir noch sehr präsent sind, das sind die von Paris. Da warst du auch mit vor Ort. Was hast du mitgebracht? Was ist dein Hauptlearning aus diesen beiden Spielen?
Man muss so gut vorbereitet sein, wie es geht. Also man muss sich irgendwie einen Plan zurechtlegen für die Kommunikation. Man braucht so einen gewissen Rahmen und muss dann vor Ort bereit sein, alles über den Haufen zu werfen, wenn es nötig wird, quasi. Also das sind, ist beim ersten Mal,
ist der Sport.
Es ist einfach so ein großes Event. Du kannst dich nicht auf jede Eventualität vorbereiten. Du weißt ja gar nicht genau, was auf dich zukommt. Wie gesagt, so ein gewisser Rahmen ist okay. Und wenn das nur ist, dass wir sagen, jeden Tag um 10 Uhr ist unsere Pressekonferenz. Die ist gesetzt, das ist ein fester Rahmen. Außer die Welt fällt uns auf den Kopf. Um 10 Uhr haben wir AthletInnen vor der Kamera, vor dem Mikro sitzen und veranstalten unsere Team-D-Pressekonferenz. Aber ansonsten, wie es sportlich läuft, ob sich ein Athlet unglücklich verletzt oder überraschend eine Medaille holt, das weißt du ja alles vorher nicht. Und insofern planen natürlich die Situationen im, ich sag mal, Abstrakten. Was machen wir, wenn jemand eine Medaille gewinnt? Was machen wir, wenn jemand sich verletzt? Was machen wir, wenn es einen Dopingfall geben sollte, den es zum Glück in deutschen Mannschaften sehr selten bis nie gibt? Aber was macht man in solchen Fällen? Und dann muss man gucken vor Ort, okay, was davon passiert denn wirklich und wie reagieren wir dann da drauf? Also insofern, man sollte schon mit einem Plan im Kopf hingehen. Wenn man ganz unvorbereitet hingeht, dann fällt, glaube ich, auch alles zusammen. Aber man muss flexibel sein, man muss dann auf unterschiedliche Situationen reagieren können und sich eng abstimmen mit dem Team. Man macht das ja zum Glück nicht alleine. Aber das ist so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe. Und das ist aber auch das, muss man ehrlicherweise sagen, das macht Spaß. Also wenn man für solche Situationen ein bisschen gemacht ist, wenn man das auch aushält, da flexibel ist und da ruhig bleiben kann, ein bisschen stressresistent ist, dann macht das auch Spaß, ja, sich solchen Situationen dann anzupassen, Ad-Hoc-Kommunikation zu betreiben, wenn es nötig ist. Und das ist bei so einem Event gefragt.
Weil es ja dann auch immer wieder eine neue Situation ist, sonst wäre es ja vielleicht auch langweilig dir irgendwann, ne? Wenn es alles vorhersehbar, immer wieder die Olympischen Spiele sich in dem gleichen Muster vorhersehbar.
Genau, dann wird es auch keiner mehr gucken.
Eben. Jetzt haben wir schon sehr viel oder zumindest einiges über den Spitzensport gesprochen, aber der DOSB unterstützt ja eben nicht nur den Spitzensport, sondern auch den Breitensport. Und deswegen würde ich ganz kurz jetzt auch nochmal einen Blick auf den Breitensport und euer Engagement in diesem Bereich werfen. Ja, wie unterstützt ihr denn die vielen Ehrenamtlichen und die lokalen Sportvereine konkret? Hast du da ein paar Beispiele?
Vor allem, das klingt jetzt leider sehr abstrakt und gar nicht so konkret, aber vor allem durch politische Arbeit. Also wir als DOSB, und das fasst die Kommunikation auch mit ein, sind letztendlich quasi dafür zuständig, die bestmöglichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Sportvereine und ehrenamtlich Tätige ihre Arbeit leisten können. So, wir können nicht als DOSB zu irgendeinem Sportverein gehen und sagen, ach, wir haben gesehen, deine Sportstätte, deine Sporthalle hat ein Loch im Dach, komm, wir reparieren dir das mal. Das ist nicht unsere Aufgabe quasi als DOSB. Aber unsere Aufgabe ist, der Politik zu sagen, wir haben einen Sanierungsstau in Deutschland bei Sportstätten von 30 Milliarden Euro. Den haben wir erfasst als DUSB zusammen mit zum Beispiel dem Deutschen Städtetag und diese Zahl dann eben der Politik vorzutragen und zu sagen, macht da bitte was. Ja, die Leute brauchen anständige Sportstätten im Land, damit sie Sport treiben können im Verein. Sonst geht das nicht. Ja, wenn wir nicht genug Schwimmbäder haben, wenn wir schimmelige Duschen haben, wenn wir Sportplätze haben, die 50 Jahre alt sind und seitdem nicht saniert wurden, da kann niemand Sport treiben. Ja, und das ist dann unsere Aufgabe, da eben hinzugehen und darauf aufmerksam zu machen, damit dann die Sportvereine an der Basis und die Ehrenamtlichen vor Ort ihre Arbeit auch leisten können. Ja, weil ohne das, ja, es ist schön, dass wir wachsen, ja, und dass wir 29,3 Millionen Mitgliedschaften haben, aber diese Menschen, die wollen ja auch irgendwo ihren Sport ausüben und sich treffen im Verein. Und wenn es dazu kein Vereinsheim gibt, weil das Geld nicht da ist, ja, oder sich keiner um den Verein kümmert, niemand am Platz steht und das Training leitet, dann hilft das ja alles nichts. So, und das ist dann unsere Aufgabe als Dachverband, dafür zu sorgen, dass diese Bedingungen gegeben sind.
Was ich immer auch einen ganz schönen Aspekt von Breitensport finde, meine Tochter zum Beispiel ist auch in einem Turnverein tatsächlich, mein Mann ist auch in einem Fußballverein,
sehr schön.
Ist dieses verbindende Element, ich sag mal sozialer Kit, ne? Dieses, dass Menschen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen, was ja jetzt in der Berufswelt gar nicht mehr so selbstverständlich bis gar nicht stattfindet, eben zusammenkommen, gemeinsam trainieren, auch mal über ihren eigenen Tellerrand eben schauen können, ja, andere Perspektiven kennenlernen, Sport einfach verbindet in dem Fall. Ist das nicht auch was Wunderbares, was man kommunikativ sichtbar machen kann oder auch sichtbar machen sollte oder auch nutzen könnte?
Total. Und das ist mindestens genauso wichtig, wie dass Menschen Sport treiben im Verein. Ja, also wirklich mindestens. Also dass man sich trifft in einem Sportverein und einfach diese Gemeinschaftlichkeit auch erlebt, ja, und auch die integrative Kraft von Sport nutzt. Und das ist auch was, was wir in der Kommunikation auch immer wieder herausstellen. Also diese Gemeinsamkeit und Gemeinschaft, die Sportvereine eben schaffen. Und es ist eben, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber Sportvereine sind in vielen Orten des Landes eben der letzte Ort, wo sich Menschen noch treffen, unabhängig des Alters, ihrer Herkunft, ja, ihres Einkommens, ihres sozialen Status. Das sind Orte, wo sich Menschen heutzutage noch treffen, egal ob sie jetzt da sind, um Sport zu treiben oder ob sie nur hingehen, um zuzugucken oder weil sich Eltern treffen, während ihre Kinder Sport machen oder so. Aber ich also kenne das ja selber von mir, mehrmals umgezogen in meinem Leben und immer wieder habe ich mir bewusst Sportvereine gesucht, weil ich weiß, okay, da treffe ich Menschen, da finde ich Anknüpfung, weil wir als Gesellschaft heutzutage, und ich glaube, das ist nicht nur meine persönliche Wahrnehmung, einfach ein bisschen zurückgezogener leben als früher. Jeder in genau, in Bubbles, jeder ein bisschen mehr für sich. Mhm. Und Sportvereine sind dann halt Orte, wo man rauskommt und wo man andere Menschen trifft, die man sonst auch nicht treffen würde vielleicht, ja, und wo man eben auch Freundschaften knüpfen kann. Und das ist eben nicht nur gefühlt die Wahrnehmung, sondern es gibt eine Studie von ARD und ZDF, die das mal befragt haben, repräsentativ, die Menschen gefragt haben, quasi, was hält uns als Gesellschaft denn noch zusammen? Und da sind Sportvereine mit weitem Abstand an der Eins. Also das ist das, wo Menschen auch sagen in der Gesellschaft, das ist das, was uns verbindet und zusammenhält. Natürlich nicht nur alleine, ja, es gibt auch andere Bereiche, aber der Sport war da mit ziemlichem Abstand auf Platz 1.
So, jetzt kommen wir zu unserer Gamechanger-Frage. Jeder Podcast von News Aktuell endet entweder mit einer Glaskugelfrage oder einer Gamechanger-Frage. Du kriegst die Gamechanger-Frage. Gibt es ein Tool, ein Erlebnis vielleicht sogar, du hast viel erlebt schon, ein Produkt, einen Menschen, du bist unfassbar vielen Menschen schon begegnet, eine Methodik, was dich in der letzten Zeit oder auch letztes schon noch länger her in deinem Leben, was für dich eine Art Gamechanger war, geworden ist?
Ich durfte bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022, da war ich dann gerade, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr war es schon, aber so furchtbar lange war ich noch nicht beim DUSB, ehrlicherweise. Und es gibt zu Beginn der Olympischen Spiele immer eine Pressekonferenz, wo wir die FahnenträgerInnen für das Team Deutschland vorstellen. Also wer darf bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne, wer darf das Team anführen? Und es war so, dass eine der FahnenträgerInnen, es sind mittlerweile immer zwei, ein Mann und eine Frau. Die Frau bei den Olympischen Winterspielen war Claudia Pechstein. Und die war in Peking. Und Peking war damals mein Standort, den ich quasi kommunikativ betreut habe. Das heißt, ich durfte diesen Teil der Pressekonferenz leiten mit meinen damals, ich glaube, ich muss, ja, 25 war ich wahrscheinlich. Wie gesagt, gutes halbes Jahr im DUSB. Und wenn ich darauf zurückblicke, eigentlich eine viel zu große Aufgabe für mich damals, die mir aber zugetraut wurde von meiner Chefin. Und die gesagt hat, du machst das, du kannst das. Und dann habe ich mich da eben hingesetzt und habe diese Pressekonferenz geleitet. Und natürlich war ich vorher nervös, aber sobald es dann erstmal losging, hat mir das auch großen Spaß gemacht. Und ich habe dann auch gemerkt, ich kann das. Und das sind für mich so Momente, wo man auch mal in sowas reingeworfen wird. Und dazu bieten sich eben Olympische Spiele auch an, weil es da diese Momente gibt, wo man vielleicht vorher denkt, dass wenn ich genug Zeit gehabt hätte, drüber nachzudenken, hätte ich das niemals gemacht. Hätte versucht, einen Ersatz zu finden und zu sagen, nee, kommt bitte nach Peking, ihr müsst das machen, ich kann das nicht. So, und in dem Moment habe ich es aber gemacht und es war gut und ich habe viel daraus gelernt und an solchen Aufgaben wächst man. Ja, und
schöne Geschichte.
Genau, das
toll.
Hat Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, das muss jeder auch wirklich sich ins kalte Wasser schmeißen lassen, manchmal. Viel mehr vielleicht sogar, ne, um daran zu wachsen. Du hast völlig recht. Ganz herzlichen Dank für dieses kurzweilige Gespräch, lieber Felix. Ich glaube, wir haben beide sehr viel mitnehmen können. Wir haben auf jeden Fall mitgenommen, glaube ich, dass ihr als DOSB eben nicht nur Spitzensport, Olympische Spiele, ne, verbindet man jetzt gleich als erstes, aber eben nicht nur Spitzensport erlebbar, erfahrbar macht, sondern auch eben den Breitensport. Und ich glaube, gerade der Breitensport ist so wichtig, hatten wir jetzt ja am Schluss eben nochmal, weil er einfach verbindet und weil er das gesellschaftliche Miteinander fördert und eben nicht nur körperliche Fitness, körperliche Gesundheit, ne, sondern auch eben gerade insbesondere besonders die mentale Gesundheit. Genau, Nico hat jetzt gerade für alle, die nur zuhören können, hat mit ihren zwei Fingern auf die Stirn gezeigt. Die mentale Gesundheit.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ich konnte sowohl die Arbeit des DUSB gut darstellen und auch ein bisschen für den Sport begeistern. Und wie unser Vorstandsvorsitzender nach Interviews zu sagen pflegt, bleiben Sie sportlich.
Sehr schön. Vielen Dank.
Danke auch.
Tschüss.